Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, es ist schon wieder eine Woche rum. Ihr seid alle wieder eine Woche älter, also ich auch. Und deshalb macht mal eine Pause, haut euch auf die Couch, atmet durch, dreht die Bluetooth-Box mal richtig schön laut auf, denn hier ist Folge Nummer 189 von Game On an diesem Dienstag, den 19. März 2024. Es ist ein ganz ungewöhnlicher Zeitpunkt, an dem wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Es ist Sonntagmorgen, möchte ich fast sagen, 10.05 Uhr. Der Robby natürlich als junger Vater schon lange auf den Beinen, aber auch der alte Paulke ist schon seit 3 Stunden wach. Wie geht's dir, Robby? Ich grüße dich.
Ich grüße dich. Ja, guten Morgen, ausnahmsweise. Wir haben zwar schon mal früher eine Folge aufgenommen, das ist schon eine Weile her. Da hatten wir technische Probleme, da mussten wir Montagmorgens mal um 8 oder so aufnehmen. Aber mir geht's fantastisch, hab ausgeschlafen, hab heute einen langen Tag vor mir, Ausflug mit den Kids. Das wird spannend, weil die müssen raus, die haben Lagerkoller. Es hat gestern bei uns geregnet und die brauchen dringend frische Luft und ein bisschen Bewegung.
Ja, ich habe auch so ein bisschen Lagerkoller. Es ist mein 2. Tag meiner 5-tägigen Saftkur. Mm. Und der erste Tag war hart. Gestern Abend war echt hart, auch heute Morgen 7 Uhr wach geworden mit richtig starkem Hunger. Dann musst du noch bis 9 Uhr warten, bis du deinen grünen Saft da trinken darfst. Das ist vor allem aus Gurkenwasser bestehend, zu 43%. Aber ich ziehe das natürlich durch, ne? Und habe gestern auch so einen Tag gehabt, wo ich dann morgens noch Sport gemacht habe und dann nimmst du ja irgendwie auch nur 800 Kalorien zu dir. Dann war ich noch, weil ich die Kinder wegbringen musste, konnte ich den einen Termin nicht einhalten, hatte eine Saftflasche weniger. Also das...
Ja, wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich körperlich?
Ja, noch nicht so richtig fit. Es soll ja irgendwann den Punkt geben, wo man sich plötzlich so frisch fühlt, ne, weil entgiftet und so weiter und so fort. Den Punkt habe ich ehrlich gesagt noch nicht erreicht und ich habe auch echt schon ein paar Mal gedacht, warum mache ich das eigentlich? Ich mache das übrigens, weil ich mich mal dazu zwingen will, vor allem keinen industriellen Zucker zu mir zu nehmen. Das ist echt ein Hauptgrund. Ich will also keine Giftstoffe zu mir nehmen. Ich trinke Kaffee, ja, so 2-3 Tassen am Tag, würde ich mal sagen. Ich trinke wenig Alkohol, aber zwischendurch auch mal irgendwie ein kleines Bier, so normalerweise. Aber ich will gerade den Zucker rausnehmen. Und ich glaube auch, dass der Grund dafür ist, dass ich auch gestern echt ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Das arbeitet in mir. Das ist wie so eine Sucht. Eine Sucht, die ich irgendwie erstmal loswerden muss. Da durchkämpfen muss.
Ja,
du siehst nicht so aus, als wenn du das auch machen wolltest, dass du neidisch bist auf meine Situation.
Ja, das mit dem Zucker kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch jemanden gehabt, der 4 Wochen keinen Zucker zu sich nehmen wollte. Und die ersten 1-2 Wochen waren etwas schwierig, also schlecht gelaunt. Da haben wir aber auch erstmal gemerkt, was das mit einem macht. Also dass es auch mental komplett den Einfluss auf dich hat. Und ich habe ja gesagt, also nicht nur im Leben, sondern auch im Darts wird das immer mehr eine Rolle spielen, glaube ich. Die Ernährung und die Lebensumstände. Was früher so, so Larifari ging, Burger abends noch reindrücken, morgens Pommes zum Frühstück und so Sachen. Das wird es wahrscheinlich in 10, 15 Jahren bei den Top-Pros nicht mehr geben. Die werden darauf achten. Die werden merken, dass das ihrem Spiel weiterhilft. Definitiv.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, man sieht das ja auch an den athletischen Sportarten, sage ich mal, dass das da schon gang und gäbe ist, dass Tennisspieler, Fußballer sehr bewusst sich ernähren. Und ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt für deine Fitness. Das sind lange Tage, die sie haben. Wir haben jetzt ja an diesem Wochenende so ein Challenge-Tour-Wochenende. Da werden ja 2 Turniere an einem Tag gespielt. Ja. Da kannst du, wenn du 2-mal durchkommst, musst du 16 Matches spielen. Das ist schon eine harte Distanz. Best of 9 Legs.
Genau, ja. Was noch dazu kommt, die ersten 6 bis 8 Spieler werden ja auch noch nachrücken für die Pro Tour am Montag. Das heißt, für manche Challenge Tour Spieler heißt das wirklich 8 Tage Darts am Stück. Und zwar auf höchstem Niveau. Und da bin ich mal gespannt, wie sich der ein oder andere da so, schlagen wird. Ganz kurz, ich muss mich räuspern, ich habe da ein bisschen was im Hals.
Du, wenn du dich räusperst, so. Wir haben ja einen deutschen Challenge-Tour-Sieger am Freitag gehabt. Genau. René Adams hat sich durchgesetzt und ich habe den eben auch noch schnell angefunkt und ihn gebeten, er soll doch mal eine Nachricht schicken. So auch so, was bedeutet dir das? Wir wissen, wir verbinden René immer mit seinem Match gegen MVG bei der WM. Es liegt ja inzwischen auch ein paar Jahre zurück. Aber was bedeutet dir das jetzt auch, so einen Challenge-Tour-Sieg mal einzufahren? Und ich spiele das hier einfach mal ab.
Ja, hallo Elmar und auch Grüße gehen raus an Robert. Ich freue mich natürlich sehr, diesen Titel zu holen. Also mein erster PDC-Titel und das nach dieser ganzen langen Zeit. Damals mal ein Finale gespielt bei der Challenge Tour, aber so ein Sieg ist natürlich nochmal was ganz Besonderes und für mich persönlich dann auch tatsächlich mein größter Erfolg, weil eben gerade die Challenge Tour, die zweite Liga, wenn man es so sehen will, schon ein sehr großes Niveau an den Tag legt und hier halt auch dann die Spieler quasi geformt werden für die Pro-Tour. Also ich bin unfassbar glücklich. Ich weiß selber noch nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich war auf jeden Fall sehr kämpferisch unterwegs, habe sehr viele Spiele auch schlecht begonnen, habe mich aber durchgebissen und habe hinten raus wieder aufgeholt, auch viele High-Finishes gespielt und den Gegner unter Druck gesetzt. Und ja, am Ende hat es dann auch für den Turniersieg gereicht und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber. Dankeschön, Jungs. Bis dann.
The Cube holt sich seinen ersten PDC-Titel. Ja. Gratulation, René, und auch wirklich vielen Dank jetzt hier auch mal ruhig innerhalb des Podcasts, dass du so schnell reagiert hast. Ich habe ihn irgendwie heute vor einer halben Stunde angefunkt und er hat ja heute auch noch zwei Challenge-Tour-Turniere zu spielen. Also total nett. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich glaube ihm das. Ne? Das ist so erster PDC-Titel, das ist ein Meilenstein. Er ist ja einer, der seit einem Jahr, würde ich sagen, intensiv trainiert, auch immer wieder sagt, ich spiele es gut im Training, mir fehlt noch die Konstanz. Das ist ein Meilenstein, ne, in der Karriere.
Definitiv. Also das, er hat ja gesagt, es wird ja so ein bisschen als die zweite Liga der PDC-Tour angesehen. Ich finde, ja gut, zweite Liga, er ist Schalke-Fan, oder? Dann kennt er sich ja aus, zweite Liga, von dem her ist er da. Nein.
Das hat er sorry, nicht so gemeint.
Sorry nee,
das
an alle hat er nicht so gemeint.
Nein, er hat es nicht so gemeint.
Sorry an alle Schalke-Fans, aber mir ist halt im Kopf, dass die da noch auf dem Weg in die erste Liga sind. Nein, aber ich finde, das musst du schon fast höher einordnen, diese Challenge-Tour, weil eben die Averages teilweise echt hoch sind. Wir haben gesehen, Dragutin wirft den höchsten Average des Tages gegen Max Hopp natürlich. Also das ist Max hat auch ein bisschen Pech mit der Auslosung, habe ich so das Gefühl. 107er Average kriegt er gegen Bratzo von Latz geknallt. Und auch sonst, das Niveau ist echt hoch. Wir haben diese Nachrücker für die Pro Tour, wo ja immer 4, 5, 6, manchmal 10 Spieler nachrücken. Und da ist René jetzt auch im Rennen. Also wenn da jetzt nochmal die ein oder andere Absage kommt und er noch ein bisschen Preisgeld holt, könnte er tatsächlich dann am Montag und Dienstag dann auch auf der Pro Tour spielen. Da haben ja zum Beispiel Luke Littler und Luke Humphreys abgesagt, die zwei Lukes. Ich finde sowieso, nur mal so nebenbei reingeworfen, es haben relativ wenige abgesagt. Ich glaube, bis jetzt erst 6 oder 7 Spieler, war ja in Deutschland, die findet ja in Hildesheim statt, sonst immer viel, viel mehr. Früher hat es was mit dem Schreiben zu tun gehabt, das hat Max mal so ein bisschen erwähnt, dass die von der Insel sagen, nee, wir haben keinen Bock selber zu schreiben, aber ich glaube, jetzt inzwischen gibt es auch Schreiber auf der Pro-Tour auch in Deutschland, aber da werden noch ein paar dabei sein. Kai Gotthardt hat sich gut geschlagen, glaube ich, habe ich gesehen. Allgemein, ich glaube, gerade für die deutschen Spieler eine Riesenchance, sich da ein bisschen nach oben zu spielen. Man verliert so langsam ein bisschen den Überblick aus deutscher Sicht. Wir haben 9 Pro-Tour, also Tourcard-Inhaber, dann diese ganzen Leute auf der Challenge-Tour. Man vergisst den einen oder anderen dann ab und zu mal, aber sieht schon ganz gut aus.
Ja, und wir erwähnen das natürlich total gerne. Das ist ein toller Erfolg. Trotzdem sind wir ja auch nicht der Podcast, der jetzt auf die Development Tour und auf die Challenge Tour so detailliert eingeht, weil das auch verdammt nerdig wird irgendwann. Aber wenn es dann so ein Highlight natürlich gibt und René hat sich im Finale gegen Danny Olde Kalter durchgesetzt. Ein Niederländer war ein knappes 5-4, kommt mit einem 88er Average durch. Bin auch mal so die Averages von ihm durchgegangen. Das waren nicht die hohen Averages. Er hat es ja eben auch gesagt, er hat sich durchgekämpft und das hat er danach mir noch schnell geschickt. Er hat diese Game-On-Socken getragen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Robby. Also wenn damit... Das ist ja so eine Art Voraussetzung für so einen Erfolg.
Die kenne ich. Ich sehe auch bei den DDV-Bundesliga-Spieltagen, wo ich ja nach wie vor teilnehme, viele tragen die. Und es ist schon verwunderlich. Das sind auch meistens die Siegertypen, die dann diese Socken anhaben. Also die scheinen schon zu helfen. Nein, aber es macht Spaß beiseite. Die Socken sind echt cool. Die sind echt bequem. Gerade für so einen langen Challenge-Tour-Tag mit 2 Turnieren sind die eigentlich gemacht. Die sind perfekt dafür.
Ja. Und wenn ihr dem Verkäufer The Cube gratulieren wollt, ihr könnt das tun, indem ihr Game On Socken bei ihm kauft. Er versteht das so. Er weiß, wie das gemeint ist. Er schickt sie euch raus und das ist so eine Art Glückwunsch an René Adams. Also macht das, weil er zu Ostern bestimmt noch überhaupt nichts wisst, nimmt diese Idee an und setzt sie in die Tat um und geht zu Cube Darts oder Triple 20. Dort gibt's die Socken natürlich auch, genau. Wie immer. Ja, okay. Das war diesmal keine eingeschobene Werbung, aber sowas Ähnliches. Und wenn wir bei der Challenge Tour sind und bei besonderen Ereignissen sind, Robby, müssen wir auch sagen, Noah Lynn von Leuven hat sich durchgesetzt. Sie hat das erste Challenge Tour Turnier am Freitag gewonnen. Das ist die meines Wissens nach einzige Transfrau auf dem Circuit, die unterwegs ist, die jetzt diesen tollen Titel eingeholt hat. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, ich habe das natürlich wahrgenommen. Ich kenne ja die Diskussion um sie. Gab ja letztes Jahr schon auf der Women's Series. Die war, glaube ich, auch beim Women's World Matchplay dabei.
Ja.
Wenn sie natürlich im Social Media auftaucht, gibt es immer Diskussionen, gibt es viele Meinungen. Viele, die sich dann ganz klar positionieren in allen Richtungen. Und ist ein besonderer Umstand, muss man ganz klar sagen. Aber sie hat sich da durchgebissen. Und ich glaube, beim Darts ist es eigentlich, ja, bei der Challenge Tour finde ich jetzt die Diskussion ein bisschen überflüssig, weil es ist sowieso gemischt. Sie hat sich da durchgesetzt und ist da als Siegerin rausgegangen. Von dem her erübrigen sich die Diskussion. Da
fand ich auch.
Ja. Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand beim Women's World Matchplay auf der Women's Series darüber diskutiert, können alle gerne machen. Wir leben in einem Land, da kann jeder seine Meinung frei kundtun, solange er niemand anderen damit beleidigt oder beeinträchtigt. Und von dem her, nehm ich das so als Nachricht wahr, genau.
Ja. Ist ein gemischter Wettbewerb.
Genau.
Ich habe auf Darts Orakel übrigens mal ein bisschen rumgesurft und habe noch zwei, drei ganz interessante Statistiken sind mir irgendwie ins Auge gesprungen, die ich gerne mal weitergeben möchte. Zum einen, weil wir ja immer von The Machine James Wade sagen, das ist so der beste Mann auf der Doppel-10 und wir wissen, Luke Littler feuert immer wieder in Richtung Doppel-10. Da waren jetzt so die besten Spieler im Jahr 2024. Da steht Littler auf der 1 mit 52% Trefferquote. Und weißt du, wer auf der 2 ist? Gary Anderson ist auf der 2.
Ja.
Das hat mich echt überrascht. Und wenn du mal solche Statistiken siehst, Anderson poppt immer wieder ganz oben auf, wenn es gerade auch darum geht, so was wird auf der Pro Tour aktuell gespielt. Der Bully Boy auf 3 mit 47%, MVG auf 4 und dann Wade erst auf der 5.
Ja. Ja gut, Wade hat diese Zahl ja dominiert über Dekaden. Von dem her, ich habe am Donnerstag im Kommentar auch gesagt, wenn die Doppel-10 eine Aktiengesellschaft wäre, dann würde Littler zurzeit 51% halten von der Firma.
Das stimmt.
Ja. Es ist schon faszinierend, ja.
Ja.
Aber vom Gefühl her, aber wie es einen auch nicht täuscht, dass die Statistiken das auch nochmal wiedergeben, dass die Doppel-10 seine absolute Waffe ist, wenn es in den Finish-Bereich geht. Und wir hatten ja immer, bei der WM diesen Fall, wo er 36, 16 Doppel-10 spielt, was ich vorher noch nie gesehen habe. Vor 20, 25 Jahren gab es mal einen Spieler bei der WM, bei der BDO-WM, der hat sich 40 über 8 Doppel-16 gestellt. Da wurde der zerrissen. Da wurde der wirklich zerrissen von der Darts-Welt. Wie kann man nur als Profi sowas spielen? Und das ist lächerlich und zeigt, wie schwach man ist. Ich glaube, inzwischen zeigt das eigentlich, wie stark man ist, wenn man die Wege so geht, dass man sich 100% sicher ist.
Und wir haben das bei den UK Open gesehen, bei Littler. Das finde ich cool von ihm, auch gerade weil er noch so jung ist. Wenn es dann auf der Doppel-10 nicht läuft, wir wissen ja, er wirft sie ähnlich wie Wade, normalerweise so an den unteren Rand der Doppel-20, er hat 40 Punkte Rest, unterer Rand Doppel-20. Wenn es aber unten nicht läuft, geht er auch mal hin und versucht die Doppel-20 wirklich von oben anzuspielen. Also sich mal Luft machen, nicht so verbissen auf dieser Doppel-10 hängen bleiben und sich in eine Krise spielen. Das hatten wir bei Mensur damals auf der Doppel-14 auf. Die lief über Wochen, Monate unfassbar. Und irgendwann war es weg. Irgendwann hat diese Doppel-14 nicht mehr funktioniert. Das ist immer die Frage, wie gehst du damit um? Und die zweite Frage ist, ist das echt so sinnvoll, sich so ein Doppel zu stellen, sich auf so ein Doppel so zu fixieren?
Ja, also ich finde es jetzt, ehrlich gesagt, nicht so sinnvoll. Ich habe ja auch jahrelang gesagt, Spieler wie James Wade werden wahrscheinlich nie Weltmeister, weil sie eben so fixiert sind auf diese Zahl. Schau dir Gary Anderson an. Als der dann flexibler wurde und weg ist von der Doppel-20, auch mal Doppel-8, Doppel-16, alles mitgenommen hat, dann ist er Weltmeister geworden. Michael Smith spielt dann plötzlich in diesen erfolgreichen Jahren die 25 Rest über 9 Doppel-8, was er ja früher auch immer 5 Doppel-10 gespielt hat. Als die Flexibilität reinkam auf die Doppel, kamen auch plötzlich die Ergebnisse. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis. Und bei Littler hast du ja auch gesehen, wo der angefangen hat, am Donnerstag die Doppel-20 wirklich anzuvisieren, den ersten auch mal drüber zu setzen, spielt er plötzlich ein 114er Average. Das heißt, dieser eine Dart, den er da jedes Mal verschenkt in dem Leck, wenn er auf Doppel-10 sich stellen will, in Anführungszeichen, der ist dann plötzlich da und pusht ihn nochmal nach oben.
Ja. Ja, also kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Unfassbares Match gegen Michael van Gerwen. Ja. Van Gerwen jetzt der 6. Spieler, glaube ich, erst in der Premier League-Geschichte, der eine Partie mit einem Average von über 110 verloren hat. Aber um das ganz kurz noch abzuschließen, diese Statistiken, weil Gary Anderson auch da ganz vorne steht, der hat jetzt seit Beginn 2023 27 Mal auf der Pro Tour ein Average von über 105 gespielt. Auf Platz 2 ist ein Luke Humphries, der nicht halb so oft das hinbekommen hat. Also das zeigt echt, Anderson ist echt on fire und er hat ja auch die meisten 180er jetzt geworfen. In diesem, so der ist echt, der hat seine alte Stärke wiedergefunden.
Ja, und vor allem, ich glaube, das ist so eine Wohlfühlzone auch für ihn, diese Pro Tour. Da fühlt er sich wohl. Das hat er also auf der European Tour noch nicht so verstrahlt. Ich glaube, da braucht er ein bisschen Zeit, bis er sich da reingroovt. Aber Players Championship ist sein Ding.
Aber ist doch ein Witz, weil vor Jahren waren eigentlich immer nur die großen Turniere sein Ding. Ja. Der ist aufgedreht, wenn es zur WM ging. So, der hatte so seine Highlights und setzte sich dann durch. Da war die Pro Tour, klar hat er mitgespielt, aber hat man nie mit ihm so in Verbindung gebracht.
Ich glaube einfach, dass er neue Einstellungen im Kopf hat. Er hat jetzt einen festen Trainingspartner mit Ryan Searle. Ich glaube, dass es bei ihm auch so eine Mischung ist aus, ich will es den jungen Kerlen nochmal zeigen, dass der alte Mann noch was drauf hat. Finanziell natürlich auch für ihn ganz klar ein Aspekt, der lebt nach wie vor, so alt ist er ja nicht. Der kann sich sicher zur Ruhe setzen, aber er will sich natürlich auch so zur Ruhe setzen, dass seine Kinder auch noch was davon haben. Und natürlich die Ranglistenposition. Er hat sich jetzt da wieder gut nach oben gekämpft und sein Ziel ist ganz klar, glaube ich, Top 16 wieder anzugreifen. Und ich glaube, am Ende des Jahres wird er da auch wieder stehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, bin ich mir auch sicher. Ich glaube auch, dass jetzt so ein TV-Sieg bald da ist oder ein richtig gutes TV-Ergebnis. Der hat einfach wieder Bock, jetzt gute Darts zu spielen. Das ist so mein Gefühl, wenn ich den Spielen sehe, dass diesen Spaß hat er lange nicht gehabt. Ja. Und jetzt weiß er auch, er ist gut und weiß, er kann sie alle wieder weghauen, so wie früher. Und das macht ihm einfach Bock und er will es allen zeigen. Also das ist echt wirklich schön zu sehen. Genau, Premier League Spieltag Nummer 7, Nottingham. Du hast ihn für Sport 1 kommentiert. Der Sieger heißt Luke Humphries. Er gewinnt seinen zweiten Abend in Folge. Er ist jetzt die 1 der Premier League, hat Van Gerwen auf Platz 2 verdrängt. Mit 17 Punkten führt er die Tabelle an. Es gab dieses Mega-Match von Littler gegen MVG. Ich finde, es war sowieso einiges los. Peter Wright holt sich seinen ersten Sieg. Er schlägt Gerben Price. Das war ja auch ein Drama irgendwie, bis er es endlich drin hatte. Kommt aber dann doch nicht weiter. Und am Ende ist es halt der Sieg von Humphries im Finale über Nathan Aspinall, der einen tollen Abend hinlegt, finde ich. Ein gutes Viertelfinale gegen Cross spielt, ein tolles Match gegen Littler spielt, aber dann so ein bisschen abraucht im Finale. Da war zu wenig Scoring-Power da.
Also ja, Nathan Aspinall spielt dann im Finale eigentlich so, wie er sonst auch immer gespielt hat in der Premier League.
Stimmt.
So 88er Average, glaube ich, gegen Littler. Im Halbfinale hat er wahrscheinlich sein bestes Match der Premier League diese Saison gespielt. Wobei ich sagen muss, Littler nach diesem unfassbaren Match gegen MVG, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie der dann auf die Bühne kommt, Littler, feiert zu Mr. Brightside so ein bisschen ab, ist komplett locker. Völliges Gegenteil von dem, was er gegen MVG gemacht hat. Da war er hochkonzentriert, da hast du es ihm wirklich angesehen. Es war ihm wichtig, dieses Match. Verpasst den 9 Data gegen MVG.
Ja. Ja.
Hast du das mitgekriegt, die witzige Szene, als Littler 144 verpasst, was MVG wieder macht? Das hat er ja schon mal gebracht. Ich glaube, gegen Chizzy,
oder?
Genau.
Ja, ganz genau.
Er wirft wieder Triple 20, Doppel 12. Man hat es mit den Kameras nicht gesehen, aber er hat es wieder gemacht, dieser Hund. Also zeigt ihm, wie es geht. Nee, ich glaube auch MVG hat richtig Spaß gehabt gegen Littler. Das fand ich, also der hat gelächelt. Der hat verloren und hat ein Lächeln auf den Lippen gehabt, weil er irgendwie Bock hatte auf dieses Spiel. Und Nathan Aspinall, ich glaube, Luke Littler hat im Halbfinale Nathan Aspinall so ein bisschen unterschätzt. Hat gedacht, ey, geil, Nathan Aspinall im Halbfinale, da müsste eigentlich ein Finale drin sein. Und die du darfst sie nie abschreiben. Niemals. Das ist so ein Typ, den musst du immer auf dem Zettel haben. Aber im Finale Luke Humphries, ich meine, was willst du da noch sagen? Der muss nicht mal sein A-Game spielen. Spielt das super souverän runter. Aber nach wie vor kriegt er nicht die Aufmerksamkeit, die er vielleicht verdient hätte. Hätte Littler diesen Abend gewonnen, wäre es ein bisschen mehr eskaliert.
Ja.
Deswegen.
Ja. Klar, großer Unterschied. Und das ist, finde ich auch, das ist und bleibt auch, glaube ich, erstmal das Thema für Luke Humphreys. Ist so die Frage, wie er das für sich aufnimmt und wahrnimmt. Du kannst dich darüber jedes Mal ärgern. Ja. Oder du kannst sagen, komm, ist so völlig wurscht. Ich spiele ja für mich und mache das ja nicht für euch. Oder das kommt schon. Ich glaube schon, dass die Liebe kommt irgendwann und die Aufmerksamkeit.
Ich denke auch, ja. Ich meine, er spielt souveräne Darts und das, was du ja immer wieder gesagt hast, auch mit den Pausen. Jetzt macht er diese Pause über die Pro Tour Session. Ich glaube, das ist so eine eingestreute Pause, die er dringend braucht. Auch Luke Humphreys. Man vergisst immer auch irgendwie so ein bisschen über ihn zu reden, aber der hat echt ein hartes Programm jetzt hinter sich die letzten 3-4 Monate. Der braucht jetzt, glaube ich, diese Pause. Ist ja auch ein Familienmensch, ja. Haben wir drüber geredet und alles. Dem wird das ganz, ganz wichtig sein. Warum Littler jetzt die Pause macht, das verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja,
aber der spielt auch verdammt viel. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, damit ich glaube, du brauchst ab und zu, musst du mal ein bisschen durchatmen. Also
ja. War in dieser Show jetzt eingeladen. Ich weiß nicht genau, was das für eine Show ist in UK, aber es scheint was Großes gewesen zu sein.
Das hat er letzte Woche irgendwie schon gepostet. Das ist offenbar eine Aufzeichnung gewesen, die dann später irgendwie gesendet wurde. Aber das war eine große Nummer, ja, absolut. Ja. Unterstreicht so seinen Stellenwert in England, das bekommen wir ja in Deutschland gar nicht so mit, wie der gehypt wird dort, ne? Was das für eine Nummer ist und warum auch ein Bully Boy, warum auch ein Aspinall sagt, der Typ bringt Darts nochmal auf ein anderes Level, weil sie spüren, dass der eine ganz neue Art von Aufmerksamkeit erfährt. Ne? Das ist Emma, ein Popstar.
Boards sind ausverkauft, die PDC-Boards von Winmore, die kriegst du nirgends mehr.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch so Littler-Hype plötzlich. Die haben ja sowieso schon genug produziert vor der WM, ist ja klar. Da wird viel produziert, da wird auch auf Reserve produziert. Aber du kriegst diese Boards, in allen Dartshops sind diese Boards ausverkauft inzwischen. Außer du hast natürlich Connections, von dem her.
Ja.
So wie ich.
Du hast natürlich ganz viele.
Alle Dartshändler haben Schwarzbestände, aber Geheimbestände, die natürlich nicht für jeden abrufbar sind. Deswegen schreibt gerne mal den Dartshop eures Vertrauens an und fragt, hey, habt ihr vielleicht doch nicht ein Set von den Darts oder das Board noch vorrätig? Da bin ich mir sicher, dass viele noch ein paar in der Hinterhand haben.
Ja. Weißt du, worüber ich heute Morgen beim Zeitunglesen gestolpert bin? Monika Lewinsky ist 50 Jahre alt und tritt jetzt noch mal in die Öffentlichkeit, weil sie irgendein Modelabel oder was ins Leben ruft. Monika Lewinsky, vielleicht sind sogar viele Jüngere von euch, die uns lauschen, denen Monika Lewinsky gar nichts sagt. Das war Ende der 90er Jahre eine echt große Nummer. Müssen wir das noch mal erklären mit Bill Clinton?
Kannst du gerne noch mal erklären. Also ich kenne ja die Geschichte, aber du kannst gerne für alle, die sich nicht auskennen, Kurzfassung mal.
Kurzfassung war am Ende, dass Bill Clinton mit Monika Lewinsky fremdgegangen war, er das aber bestritten hat und sie, die vielleicht, so war das auch im Artikel genannt, die gedemütigste Frau der Welt war. Also die ist plötzlich morgens wach geworden, da ist Clinton also medial in die Offensive gegangen und sie wurde als die schlimmste Schlampe der Welt dargestellt, um es mal so ganz platt zu sagen. Und da war die nicht besonders alt, das war die Praktikantin von Bill Clinton, fällt mir gerade ein, ne? die ihm offenbar oder er ihr zu nahe gekommen war und das hatte einen Riesentrubel, das hat die natürlich zerrissen medial und ich finde es erstaunlich, dass die jetzt auch nochmal die Öffentlichkeit sucht, weil man sich ja auch weiterhin mit dieser Geschichte verbindet, also sie ruft auch diese Geschichte nochmal auf, ob ich das machen würde an ihrer Stelle, finde ich schon erstaunlich, klar, das ist... Klar,
Bekanntes Detail war ja, dass sie quasi diese Affäre hatte und da wohl auch im Weißen Haus, im Oval Office wohl was passiert ist und oder unter dem Oval, unter diesem Schreibtisch, wie auch immer, ist ja auch egal. Aber ich glaube auch, dass da viele, wie sagt man da, so Goldgräber dabei sind, die auf sie zukommen und sagen, hey Monika, lass uns nochmal was machen, da kannst du nochmal richtig Geld rausholen. Vielleicht hat Monika Lewinsky auch inzwischen 2-3 Kinder und dann sagen sie, ja, dann kannst du deine Kinder damit absichern und du kriegst 80% von allen Einnahmen, solche Sachen. Aber wenn du sagst, die gedemütigste Frau damals zu der Zeit, ich glaube, das war nicht sie. Ich glaube eher, das war Hillary Clinton.
Oh ja.
Okay. Weil das vergisst man ja immer. Ich glaube, das ist, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, wenn so eine Geschichte rauskommt, öffentlich, dein Mann hat dich betrogen, sowas passiert ja tagtäglich, das ist mir schon klar. Aber wenn das die ganze Welt, Milliarden von Menschen mitkriegen und das so zerrissen wird in den Zeitungen und so weiter, dann bist du, glaube ich, als Ehefrau ziemlich, ziemlich psychisch am Ende.
Ja, und das war für beide hart. Also ich will das gar nicht, ich tue mich schwer, Lewinsky klein zu reden. So, weißt du, das ist, die hat's mit dem Brett frontal in die Fresse gekriegt. Ja. Hillary Clinton, vielleicht ist es so ein, ja, aber absolut, du hast genau recht.
Also die hat schwer mir dann zu ertragen. So im Nachhinein fast am meisten leid getan, sitzt in diesen Interviews und beantwortet Fragen, die sie nicht beantworten will, und die Gespräche zwischen den zwei. Ich meine, er war nach wie vor der amerikanische Präsident, ist der mächtigste Mann der Welt, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, die Clintons sind sowieso so eine ganz besondere Geschichte. Da gibt es ja 1000 Verschwörungstheorien und Geschichten. Aber gut, Monika Lewinsky, ich schaue mir mal an, was das für eine Modemarke ist.
Vielleicht ist ja Ostern jetzt bald. Vielleicht kannst du noch ein schönes Shirt, eine schöne Bluse oder irgendwas abstauben.
Ja,
genau.
Es gab aber einiges, was passiert ist, auch so abseits von Monika Lewinsky. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ricardo hat sich entschuldigt.
Ja, habe ich gesehen.
Für sein Verhalten ganz offiziell auf allen Kanälen. Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Finde ich gut, dass er das nochmal ausräumt. Paul Nicholson hat sich dazu geäußert, hat gesagt, dass viele Spieler mit dem Adrenalin nicht klarkommen in dem Moment. Und ich finde, das ist eine gute Erklärung. Das weiß Paul auch selber, glaube ich, aus eigener Erfahrung, dass man nicht jede Situation so handelt, wie wir es gerne sehen würden. Und von dem her finde ich das gut. Ich würde sagen, auch Deckel drauf irgendwo.
Und, absolut.
Ich hoffe, dass Ricardo in dem Fall oder in so einem Zusammenhang nicht mehr auffällt.
Ja, das glaube ich auch. Also jetzt hat er es irgendwie zweimal irgendwie gemacht. Also ich bin wirklich jemand, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, so die Leute stürzen sich drauf in unserer Zeit. Ja. Social Media, du machst einen Fehler, du postest etwas, was du vielleicht selber 2 Stunden später bereust, aber dann ist es halt in der Welt. Ja. Und mein Gott, er hat halt diesen Fehler gemacht. Ich kann ein Verhalten, dass er ihm das nach dem Match sagt, gehört zum Sport mit dazu. Da machen wir nicht alle schlaue Dinge. Wir haben schon viele schlechte Verlierer erlebt, und auch nur, glaube ich, die schlechten Verlierer werden übrigens auch nur sehr gut. Du musst es hassen zu verlieren. Ja. Du musst es hassen, gedemütigt zu werden auf der Bühne. Ne, so, nur wenn du dich dagegen stemmst, wirst du auch sehr erfolgreich sein. Von daher, da habe ich großes Verständnis für. Finde das nicht gut in dem Moment, aber ich habe Verständnis dafür. Nur, ich finde auch jetzt Deckel drauf und Schwamm drüber, aber, weil er hat uns nur gesagt, seine Arroganz soll ihn töten.
Ja. Mein Gott, das hat er so wahrgenommen, jeder nimmt es anders wahr. Aber was ich halt, also wirklich jetzt zum Schluss, was ich zu dem Thema spannend finde, wenn Ricardo sich umdreht, ihm die Hand schüttelt und sagt, well played, mate, dann wird der im Netz abgefeiert. Und zwar genau das Gegenteil. Halbfinale erreicht, bester Deutscher, dann werden die ersten Kommentare kommen, ey, Ricardo muss den World Cup spielen für Deutschland. Und kennst du diese Dinger? So wie bei Gaga damals, als er noch hinter Max und Martin in der Weltrangliste stand. Dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Und wie so eine kleine Situation, so eine kleine falsche Reaktion auf eine Situation, die Dinge und die Menschen beeinflussen kann, ist schon Wahnsinn. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schmale Grenze zwischen, ja, Fail und Held sein.
Ja, und dann auch, daran siehst du ja auch, wie geschickt du das lösen kannst und dass du clevere Wege auch medial gehen kannst, um dich in die richtige Position zu bringen. Du hast vollkommen recht. Der sich zurückgelehnt, hätten vielleicht sogar der eine oder andere über die Überheblichkeit des Ludwittler gesprochen, diesen Weg zu gehen. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite, du hast genau recht, er hätte sich in Position bringen können. Ich habe schon Bock auf World Cup und so, dass wir einfach mal reinwerfen, dass das Thema mal auf dem Tisch ist. Und dann würden viele sagen, mein Gott, vielleicht zurzeit der beste deutsche Spieler, Halbfinale erreicht.
Da kommen aber diese Diskussionen auf. Ich meine bloß, Das hätte eine ganz andere Wendung nehmen können. 9 Spiele hintereinander auf der European Tour gewonnen. Das wäre richtig ausgeschlachtet worden und in alle Richtungen. Aber wie gesagt, Deckel drauf, es ist vorbei. Und ich denke mal, das geht jetzt auch weiter. Und das muss jetzt dann damit auch erledigt sein. Ich glaube aber, für andere ist ein, das muss ich jetzt, wir müssen drüber reden. Du hast es auch gesehen auf Twitter. Für andere ist eine Sache noch nicht erledigt. Die haben sich nämlich auch daneben verhalten. Adam Smith Neal.
Ja.
Das war eine harte Geschichte. Hast du das gesehen?
Der ist durchgedreht. Das habe ich gesehen.
Alter. Also, ich verstehe das. Schlechter Verlierer sein, wütend sein. Ich war auch sehr, sehr oft wütend und habe Dinge getan und gesagt, die mir danach leid getan haben. Aber das, jemanden einen Faustschlag zu verpassen, nach einem verlorenen Match, während der dir die Hand ausstreckt, das ist schon eine ganz andere Liga. Also, da komme ich nicht mehr klar. Also, da bringe ich auch kein Verständnis mehr mit.
Kein Verständnis. Null. Muss die PDC auch ganz rigoros, ja, meiner Meinung nach, sich verhalten. Es ist aber noch kein Statement gekommen, oder?
Ja, also er ist gesperrt vorerst mal. Aber da geht es erstmal, die DRA hat wohl ihn erstmal gesperrt, weil er an einem Turnier teilgenommen hat, an dem er nicht hätte teilnehmen dürfen oder einer Liga oder so. Das war mal das Erste, aber das wird jetzt geprüft und ich denke mal, an dem wird jetzt ein Exempel statuiert. Und vor allem, der das Typ ist ja nicht unbekannt. Der galt ja vorher schon als unbeliebt.
Es war kein PDC-Turnier, ne? Es war ein Ligaspiel, genau, wenn ich das richtig, ne? Ein Ligaspiel in England, und da ist es passiert. Und trotzdem glaube ich auch, die PDC achtet sehr darauf, dass das Image ihres Sports hochgehalten wird, dass das Spieler respektvoll miteinander umgehen und so weiter und so fort, das wissen wir. Ja. Ich glaube auch, da wird eine Reaktion kommen. Und das geht nicht. Paul Nicholson hat auch da, glaube ich, Stellung bezogen, ne? Habe ich irgendwie gelesen. Der hat auch gesagt, der ist sowieso den Typ, den keiner mag.
Keiner.
Und jetzt auch noch das.
Ja, aber das, ich denke mal, das ist auch eine Charakterschwäche dann einfach von ihm. Dass er dann wieder so unangenehm auffällt. Da gab es ja immer die Gerüchte, er hätte viele Boards und Zubehör verkauft, hätte den Leuten das Geld abgezogen. Da war alles Mögliche. Das war immer ein Winmore World Masters Sieger. Darf man auch nicht vergessen. Er hat damals gegen Glenn Durrant in Höchstform im Finale gewonnen. Das war sehr überraschend. Also ist ein Major Sieger und Tourcard-Inhaber. Und ich glaube, die werden an ihm ein ganz schönes Exempel statuieren, weil es genau auch der Richtige ist, mit dem man es machen kann. Das ist ja jetzt kein hochklassiger Name, wie damals Gervin Price mit dieser Schubserei gegen Gary und so weiter. Das
oder
ist jetzt
Adrian
einer.
Lewis,
ja, ne? Ja, oder, genau. Ne? Da kann man jetzt mal richtig feuern und für alle Zeiten klar machen, benehmt euch oder es wird Konsequenzen geben, von denen die ihr euch einfach nicht wünscht. Und ich denke mal, das wird eine mehrmonatige Sperre auf sich ziehen. Vielleicht sogar auch das ganz harte Ding, dass man sagt, ja, man schließt ihn aus von der Tour, weil er quasi das Image so sehr beschädigt hat. Das kann auch sein. Ist alles möglich.
Du, ich glaube auch, das kann eine mehrjährige Sperre mit sich bringen.
Ja,
stell dir mal vor, das passiert in anderen Sportarten. Stell dir mal vor, ich gehe zum Schiedsrichter im Fußball hin oder was und leg den flach.
Paul Pogba. Wie lange?
Ganz genau.
3 oder 4 Jahre gesperrt?
Ganz genau.
Also auch ein extremes Exempel statuiert an ihm, gesagt, Doping geht gar nicht, du hast uns hier wirklich, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er positiv getestet wurde, wenn ich ehrlich bin.
Doch.
Und jetzt sehe ich, dass der in 4 Jahren erst wieder professionell Fußball spielen darf. Und das ist ja einer, der ist ja ein Weltstar, das ist ja nicht irgendjemand, das ist wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler wahrscheinlich, oder, der Welt gewesen oder ist oder wie auch immer. Aber schon, ich finde dann sowas, es ist hart für denjenigen, den es trifft, das ist mir schon klar. Aber ich habe auch schon viele Dinge erleiden müssen, wo ich dann später wusste, okay, da kann keiner was dafür. Das war ich. Das bin ich gewesen, ja.
Und nochmal, das ist ja genau der Grund, weshalb die PDC so sehr auf Etikette achtet, auf Kleidung achtet, um die Außendarstellung anders zu haben, als es in den 80er Jahren noch der Fall war. Das ist denen enorm wichtig und das ist natürlich ein Extrembeispiel. Also der wird, um es mal so zu sagen, richtig eins auf die Fresse kriegen.
Ich denke auch. Aber es hat auch sicher viel mit dem Druck zu tun. Gerade wir haben ja immer mal wieder solche Situationen, wo Spieler jetzt auch, sag mal, Ricardo und Adam Smith, Neil und alle, der Druck ist gewaltig geworden für die Pros, weil wir wissen ja alles unter der Woche. Das heißt, du musst eigentlich schon fast Profispieler sein. Dieses erste Spiel auf der Players Championships, 1000 Pfund sind das. Und ich kann mir vorstellen, da brodelt es so in so vielen, wenn sie dann 6-5 verlieren, mit Matchstarts eventuell. Es hängt viel dran, vielleicht auch mal eine Miete, die fällig ist und man weiß, man muss jetzt an diesem Wochenende dieses Spiel gewinnen, sonst kann man vielleicht die Miete nicht bezahlen oder es ist nichts im Kühlschrank. Und dieser Druck muss ja irgendwo hin bei vielen. Und der eine nimmt halt, keine Ahnung, eine Saftkur als Ventil und der andere haut seinen Gegner K.O. fast.
Aber bei dem mit der Saftkur geht irgendwann der Deckel flöten. Ne?
Ja.
Das ist echt hart.
Ja, aber du verstehst, was ich meine. Der Druck ist ziemlich hoch.
Ja,
finanziell Wahnsinn, was gerade passiert.
Ich glaube, das machen sich viele auch nicht bewusst, weil wir ja meistens nur die im Fernsehen sehen, die sowieso weiter vorne in der Rangliste sind. Die haben nicht das Problem. Es geht ja wirklich um die, für die wirklich dann 1000 Pfund wichtig sind, weil sie ohnehin Kosten haben mit der Anreise und Unterbringung. Du musst es irgendwie gedeckelt bekommen. Und das musst du erstmal verarbeiten und auch irgendwie außen vor lassen. Das musst du aus dem Kopf erstmal rausbekommen, sonst wirst du gar keinen Erfolg haben. Also der Druck ist immens groß. Und apropos Druck, damit kommen wir zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche in Folge 189 von Game On, Ladies and Gentlemen, ist mehr ein Muntermacher, ein soll Motivation geben, soll versuchen, irgendwie einen Wendepunkt zu schaffen. Er geht an den ersten FC Köln. Ihr wisst, ich komme ja aus dem Kölner Raum, das ist ja so irgendwie mein Verein. Und wie die am Freitag abgeschlachtet worden sind mit 1-5, ich habe so irgendwie den Eindruck, das wird nichts. Die gehen wieder runter, Robby. Ich will ihnen helfen auf diese Weise. Es ist, ja, wer weiß, dieser Paulke der Woche hat schon verrückte Dinge gemacht. Aber mal gucken, ob er vielleicht so ein bisschen Energie ins Rheinland fließen lassen kann, damit die irgendwie die Kurve kriegen und irgendwie diesen 16. Tabellenplatz halten können. Ja. Ich glaube irgendwie nicht mehr dran. Jetzt hat Mainz hier noch überholt. Es wird jetzt echt eng.
Also der Paulke der Woche geht an den FC Köln als Motivation.
Als Motivation.
Ja. Ich glaube, erst
als Strohhalm, als ja. Anker. Ja.
Der FC Köln hat ja da meinen damaligen Lieblingsspieler beheimatet in den 90er Jahren, Pialit Baski, Ende der 80er, Anfang der 90er. Deswegen wünsche ich es denen natürlich auch. Ich glaube auch, die ganze Republik wünscht sich, dass so ein Traditionsverein oben bleibt. Vielleicht bis auf die Leute in Düsseldorf, klar, die werden eine andere Meinung haben. Aber wir haben ja auch gesehen, auch auf der Challenge Tour kann man richtig erfolgreich spielen. Und das ist ja dann... Du meinst, es wird nichts mehr?
Oh, es wird echt eng. Ich glaube wirklich, die haben eine schwere Phase und ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Naja, es ist ja bei mir auch so, ihr wisst, ich befasse mich ja klar mit Fußball auch beruflich und bin immer wieder mal auch für The Zone im Einsatz in der Bundesliga, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Also ich bin jetzt auch, bin ich ja kein Fan von irgendwem, aber im Fußball ist das, glaube ich, anders, weil man als Kind so ranwächst. Ich hatte keine andere Möglichkeit, als Kind Fan des ersten FC Köln zu sein. Und ja, ich drücke denen halt die Daumen. So, ne? Das ist so, dass ich drücke denen die Daumen, dass sie drin bleiben. Ich finde, die Bundesliga mit dem ersten FC Köln ist irgendwie schöner. Geiles Stadion, geile Stimmung. Halt klar, aus meiner Sicht.
Wie heißt der Geißbock nochmal, der da immer im Stadion? Der
Hannes.
Hannes?
Hannes ist der Neunte, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig weiß. Hannes der Neunte.
Ach so, ja, ja, stimmt.
Ist ja, ich habe auch, als ich zuletzt im Stadion war, ein Foto von Hannes gemacht. Von Hennes.
Hennes.
Hannes oder Hennes? Hennes. Hennes. Oh Hennes. Gott, Hennes. Ihr merkt, was für ein Fan ich bin, des ersten FC Köln. Ich habe ein Foto gemacht, dann hast du sofort Tierschützer, die dir schreiben, dass das nicht geht, dass man Tiere in so ein Stadion stellt. Ja.
Ja. Ja. Also ich glaube auch, aber für viele Fans ist das nicht gesund.
Ist halt der Hennes, ja.
Ich glaube auch, für viele Fans des FC Köln ist es auch nicht mehr gesund, ins Stadion zu gehen. Da wirst du ganz schön verrückt zur Zeit, denke ich mal. Von dem her, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja. Na gut, wir wollen ja nicht zu viel über die Fußball-Bundesliga sprechen, aber irgendwie, das 1-5 war echt hart. Also 1-5 ist zu Hause, ist hart.
Gegen wen? Gegen wen was?
Gegen Leipzig.
Oh, und die sind auch, die sind ja genau das Gegenteil. Die sind ja nicht so beliebt bei den anderen Fans, gell? Da ist außerhalb von Leipzig alles Düsseldorf. RB Leipzig.
RB Leipzig, ganz genau.
Ja. Aber so viel, aber da siehst du mal, so viel weiß ich noch vom Fußball. Ich weiß, dass RB Leipzig nicht so beliebt ist. Ich weiß, wer mal beim FC Köln gespielt hat. Das weiß ich alles noch, ja.
Und zwar über Jahrzehnte hinweg. Du, das ist so.
Genau. Und der VfB Stuttgart ist auf Champions League-Kurs.
Oh, der ist gut.
Mit 4 Nationalspielern inzwischen.
3-0 jetzt in Hoffenheim. Ich habe das nicht gesehen, aber die müssen überragend gespielt haben. Das ist geil, was Sebastian Hoeneß da irgendwie schafft. Und wie mag das bei der Familie Hoeneß sein? Also da hast du den Onkel, den Uli.
Ja.
Da hast du deinen Papa, den Dieter. Und da ist Sebastian. So, jetzt treffen die sich. Ja. Da wird doch nur über Fußball gesprochen. Du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht über Fußball reden. Ja.
Und vor allem ist ganz, ganz wichtig.
Ist doch klar. Und alle wissen auch, wir halten dicht. Was hier gesprochen wird, bleibt hier. Ende aus.
Genau.
So, ne?
Und am Ende des Tages ist eins ganz sicher. Der Onkel Uli Hoeneß hat immer recht. Der hat das letzte Wort. Und das, was er sagt, das ist Gesetz. Ja. Wie alt ist Uli Hoeneß? Dürfte jetzt auch schon an die 80 sein, oder? Nee, ja, 70 auf jeden Fall.
Ja, 70. So, Mitte 70 vermute ich auch mal so. Ja. Ja.
Egal, wie du über ihn denkst, ich finde solche Menschen trotz allem, wie soll ich sagen, das bewundere ich sehr. Der könnte sich ja schon seit 10, 15 Jahren in die Hängematte legen und sich denken, leckt mich doch alle am Arsch, schaut mal, was ich aufgebaut habe, was ich geschafft habe im Leben mit allen Fehlern und was weiß ich. Aber er macht's nicht. Er ist immer noch Feuer und Flamme und kriegt dieses Ding nicht raus aus dem Körper. Er muss dabei bleiben. Das ist die Sucht, glaube ich, auch von erfolgreichen Menschen. Die können nicht loslassen.
Ich weiß gar nicht, ob es die Sucht ist. Man könnte sich ja auch fragen, warum soll ich mich eigentlich zurücklehnen und nichts mehr machen? Vielleicht macht es mir auch einfach Spaß, dabei zu sein. Stimmt. Ich muss ja nicht mehr mit der Intensität machen, die ich das als junger Mensch tue. Ja. Aber ne, warum ist es so toll? Das ist ja genau die Frage für jüngere Menschen. Warum führe ich ein Leben, bei dem ich die ganze Woche darauf warte, dass ich mich am Wochenende besaufe und feiern gehe, dass das meine zwei Spaßtage sind. Vielleicht sollten die 5 Tage vorher schon die Tage sein, die dir echt Spaß machen. Dann müsstest du gar nicht so steil gehen am Wochenende.
Ja, Problem ist eben nur, irgendwo müssen die Steuern ja herkommen, die rausgebattert werden jeden Tag.
Das ist mir schon klar, nur es geht ja darum, dass du vielleicht eine Tätigkeit suchst, in der du aufgehst, die dir Spaß bereitet.
Ja, weißt du, aber da zitiere ich mal diesen Gründer, der gesagt hat, wir können nicht alle in Berlin in einem Safe Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Irgendwer muss auch noch was in die Hand nehmen. Das ist eben das Problem an der Sache. Wir brauchen Menschen, die noch nicht nur Spaß haben an ihrer Arbeit oder was heißt doch schon Spaß haben, aber wir brauchen eben alle Berufe und im Moment ganz, ganz wichtig, Handwerker. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, Handwerker zu kriegen ist gerade echt schwierig und dann auch mal ein Shoutout an alle, die sich handwerklich betätigen und den Job machen. Ihr seid für mich echt die größten Helden. Ihr seid Wahnsinn. Ihr seid alle super toll und bleibt dabei.
Ja, und vor allem, das muss doch auch jetzt für die kohletechnisch klar nach oben gehen.
Ja,
Angebot und Nachfrage.
Ja, es ist nicht so, wie du denkst, dass man, aber die Leute, die Schmerzgrenze bei den Kunden ist ja auch irgendwann mal erreicht. Das heißt, die wissen schon, wir können jetzt nicht, keine Ahnung, 200 € die Stunde nehmen. Können wir schon machen, wir werden auch Aufträge haben, aber es gibt eben da nicht mehr viele, die sich das leisten können. Also die arbeiten weiterhin quasi zu den Preisen, die sie hatten, aber trotz allem, das sind ja auch alles Menschen, die machen das aus Passion, das ist echt cool und ich bin ja auch so teilweise körperlich beschäftigt und ich finde das cool, ich finde das ein total super Ausgleich und gelernt bin ich ja eigentlich Bauzeichner, aber ich könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag im Büro irgendwo zu sitzen und Baupläne zu zeichnen, also das käme für mich nicht in Frage, von dem her. Aber du brauchst wahrscheinlich noch keine Handwerker, glaub mir. Wenn der Tag kommt, wo du mal wirklich einen Handwerker brauchst oder dringend, du wirst wissen, wovon ich rede. Das ist echt hart zur Zeit. Also es ist wirklich schwierig geworden.
Okay.
Ja.
Und du brauchst die wegen eures Hauses, oder was?
Ja, ich brauche hier von meinem Büro. Ich will hier alles rausreißen und alles neu machen quasi. Ein paar neue Steckdosen und Leitungen legen lassen und so weiter. Das gestaltet sich echt schwierig. Also die kommen dann, gucken sie es an. Ich wollte einen Ofen bauen lassen und so weiter. Es ist echt hart. Also es ist echt Wahnsinn, was da gerade draußen abgeht. Manche melden sich auch gar nicht mehr, weil sie die Auftragsbücher so voll haben. Deswegen, ja, ist einiges los. So, Elmar, wir
Robby.
Wir nehmen ja jetzt sonntags auf, das heißt, wir kriegen jetzt diese Pro-Tour-Ergebnisse nicht mit. In Hildesheim findet die Pro-Tour statt für alle, die noch hier da sind und ein bisschen über Darts was wissen wollen. Ich habe ja gesagt, glaube 6 Absagen bisher. Wer die Nachrücker sind, werden wir jetzt heute im Laufe des Tages rausfinden von der Challenge-Tour. Es wird auf jeden Fall Danny Jansen sein, ein Andy Bolton, die üblichen Verdächtigen, also die, wo da vorne sind, ihr könnt auch mal reinschauen. Die ersten 6 der Challenge-Tour nach dem Sonntag werden wahrscheinlich auf jeden Fall nachrücken, werden direkt da bleiben und werden nochmal schön 2 Tage Darts spielen dürfen im wunderbaren Hildesheim. In Niedersachsen ist das, glaube ich, ja?
Ja,
Hildesheim, Niedersachsen.
Ja. Ja.
Ja, und ansonsten, ich habe mit Menzo telefoniert.
Also
ganz kurz, es ging zwar jetzt nicht so um Dart großartig, aber so, dem geht's gut, wollte ich nur sagen.
Der doch auch jetzt beim KSC spielt, ne?
Das auch, ja, der spielt ja auch bei uns, genau.
Ihr habt mich eingeladen zum großen Finale im Mai.
Im 4. Mai wird der Elmar Polke in Karlsruhe sein. Ticketverkauf läuft auch schon richtig, richtig gut.
Sehr gut.
Die Hütte wird voll sein. Da ist einiges los. Menzel wird da sein. Ich glaube sogar. Nee, Devin Peterson wird nicht da sein, glaube ich, der nicht. Aber José Justicia wird da sein. Ob Lou dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich bin dabei, Elmar ist dabei. Also falls ihr noch Tickets ergattert, Karlsruhe wird ein größerer Veranstaltungsort sein, damit es ein bisschen mehr sind. Und ansonsten freue ich mich. Ich werde demnächst ein großes Gewinnspiel starten auf Instagram.
Okay.
Ja, sobald die 30.000 Follower voll sind, ich bin kurz davor, also würde mich freuen, wenn ihr das ein bisschen beschleunigen würdet, weil
das ist ja cool.
Ich feiere nämlich die 10-jährige Zusammenarbeit mit meinem Ausrüster L-Style. Ist schon 10 Jahre her und die sind gerade dabei, mir ein Riesenpaket zu schicken. Und das wird alles rausgehauen. Das machen okay. wir. Und das wird schön.
Das ist cool.
Ja. Also das ist für alle.
Und dann haben wir natürlich auch nächsten Donnerstag den nächsten Premier League Abend, das ist klar. Es ist die Premier League Abend Nummer 8. Vielleicht auch da noch kurz die Viertelfinals. Es geht los mit Humphreys gegen Wright, Espinel gegen Cross, MVG gegen Price und Luke Littler gegen den Bully Boy Michael Smith. Das Ganze natürlich vor allem auf The Zone. Aber ich habe gehört, es gibt auch Zuschauer bei Sport 1, die das Ganze dort verfolgen. Das heißt, du pausierst die Woche dort. Ihr seid immer im Wechsel, ne? Max und du, oder?
Genau. Und ich pausiere, aber ich pausiere nicht wirklich.
Das musst du erklären.
Ja.
Weil wir zwei kommentieren.
Wir zwei machen das, ja.
Ah, ich habe gar nicht geguckt, wer der Experte ist. Ach, das ist ja cool.
Du guckst nie, wer der Experte ist. Das interessiert dich stimmt. überhaupt nicht.
Doch, es interessiert mich wohl. Aber es ist Sonntag, es ist ja am Donnerstag erst. Das reicht ja vorher, wenn ich das kurz vorher weiß.
Wir zwei machen das, ja.
Ach, das ist ja geil. Wieso weise ich auf Sport 1 hin in diesem Moment hin? Sport 1, es läuft auf The Zone. Die Premier League das läuft auf The Zone. The Zone.
Genau. Ja. Nächste Woche Donnerstag läuft die Premier League auf The Zone, ganz klar.
Sehr gut.
Ja, das wird ein schöner Abend wieder. Ja.
Wird ein schöner Abend, ja.
Ja, ich finde das sowieso sehr angenehm. Mit dir sowieso. Aber die Premier League, wir haben ja viele Kritiker gehabt wegen dem Format und so weiter. Aber dieses Jahr ist es schon, es hat schon Pfeffer drin. Also ich finde es schon cool, auch jede Woche. Ich glaube auch die Spannung zu sehen, wie sieht es mit Littler aus? Wie ist dieses Duell zwischen ihm und Humphreys und Van Gerven vor allem? Was passiert mit Peter Wright? Rutscht er immer weiter ab?
Absolut.
Holt sich Gervin Price wieder aus der Krise raus. Also ich finde, da ist so viel geboten dieses Jahr, dass es total spannend ist, finde ich, Woche für Woche.
Ja. Und immer noch die Frage, wann gewinnt Luke Littler seinen ersten Premier League Abend? Es ist
nicht
auch nicht beantwortet. Ja, na, absolut. Ja,
es ist wirklich. Und ich finde, diese letzte Woche war für ihn, glaube ich, der nächste Learning Step, dass er gerade dieses Halbfinale zu locker genommen hat. Das wird ihm nicht nochmal passieren. Der ist da, der war da auch echt stinkig. Hast du gesehen, wie der die Darts rausgeholt hat und die verpassten Doppel? Der ist echt jähzornig auch an Bord teilweise. Das traut man ihm gar nicht zu.
Du und daran siehst du, ich habe das letzte Mal irgendwann auf Instagram gepostet. Ich finde das ja total spannend. Was ist entscheidend dafür, wie du spielst, wie deine Darts im Board hängen? Ja. Ist es die Wurfbewegung? Also ist es die eigentliche Handlung oder ist es dein Mindset? Ist es deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren? Ist es dein Selbstvertrauen? Das hat ja ganz viele Aspekte, dieses Mindset, ne? Wie fühle ich mich? Habe ich gut trainiert? Das spielt ja alles in das Gefühl mit hinein. Und auch da siehst du einen Littler, der mit einer anderen Haltung irgendwie auf die Bühne kommt und dann sein Spiel nicht zusammenbekommt. Also ich finde das auch selbst für einen Hobbyspieler. Es ist nicht die Wurfbewegung, vor allem nicht bei Profis, weil die ist ja fest trainiert, die ist ja da.
Ja.
Es geht um den Bereich, der vor dem Wurf passiert, vor der eigentlichen Aktion. Dieses Mindset, diese Gedanken, die du hast, die entscheiden darüber, wie der Dart am Ende im Board steckt. Das ist so geil.
Ja, ich fand, früher war Dave Chisnell so eine Ausnahme, wo du gedacht hast, dem ist das nicht so wichtig, dieses Mindset, dieses mentale Ding. Der hat einfach geworfen, der hat einfach dieses Händchen dafür gehabt, ein absoluter Gefühlsspieler, aber sogar der inzwischen ist so, dass er sich konzentriert, dass er sich bewusst Gedanken macht vor dem Wurf, was jetzt passieren könnte und wie es passiert und lässt dieses Bild durchgehen. Sogar der hat erkannt, dass es noch andere Aspekte gibt, als nur gut Darts zu spielen.
Weil er nämlich kein Major gewinnen konnte bislang.
Genau.
Ja. Weil es nämlich dann auch fehlt, ne? Ja. Weil du es nicht nur hin, du musst irgendwann gerade in schwierigen Momenten, musst du vom Kopf her stabil sein.
Ja.
So, und das ist ja das, was finde ich gerade Van Gerven uns immer wieder zeigt, so, ne? Der so oft, obwohl er nicht seine besten Darts spielt, kommt der irgendwie durch, weil der vom Kopf her so unfassbar stabil ist und so fest an sich glaubt und dieses Gefühl kennt, das er haben muss, um gute Darts zu spielen.
Ja.
Aber das nächste Beispiel, das ist, finde ich hochinteressant. Das macht sich.
Ja, verändert sich komplett gerade vor unseren Augen irgendwie. Passt auch ganz gut eine Meldung. Sorry, wenn ich jetzt hier unterbreche. Ich lese gerade, dass ein 10-Jähriger einen Managementvertrag bei McElkin unterschrieben hat. Ein 10-Jähriger. Also wir kommen so langsam in diese Sphären von Fußball und anderen großen Sportarten. Wer kommt denn auf die Idee, den 10-Jährigen unter Vertrag zu nehmen? Also, da ist wirklich gerade so ein Umbruch in diesem Sport, das kaum zu glauben.
Ja, und es gibt ja ein Vorbild, das heißt Luke Littler, den damals Target auch schon sehr früh unter Vertrag genommen hat.
Ne? Jetzt ist jeder auf der Jagd nach dem nächsten Luke Littler.
Ja, natürlich.
Ja. Stimmt.
Dass du vielleicht auch die Entwicklung mitprägst, dass du, weißt du, auch da vielleicht mit Mentalcoach und Trainer und stellst einen neuen Spieler an die Seite.
Ja, wer hätte denn gedacht, dass ein Dartspieler plötzlich 1,2, 1,3 Millionen Follower auf Social Media haben könnte? Das war ja, verstehst du, das war ja nicht abzusehen, dass solche Zahlen möglich sind. Und das bringt natürlich ganz andere Beträge und Einnahmen plötzlich auf die Rechnung. Und da werden die Wege natürlich auch anders.
Followerzahlen sind eine Währung.
Ja.
Wenn es darum geht, Deals abzuschließen, Bekanntheit zu haben, wen erreiche ich, ne? Das ist eine Währung, das ist eine eigene Währung.
Nur mal so zum Verständnis für alle, die es vielleicht nicht so mit Social Media haben, wenn jemand 1,2 Millionen Follower hat auf Instagram, der müsste eigentlich keinen Dart mehr werfen. Der könnte sich also jetzt schon mit 17 das so alles einrichten und gut managen, dass er ausgesorgt hat mit diesen Followern. Das reicht schon, weil das sind dann große Verträge, vielleicht. Ja, ob es jetzt, da kann es dann mal sein, dass so eine Story von dem ihm 10.000, 15.000 Euro bringt.
Ja.
15 Sekunden. Und das ist eben das große Ding heutzutage. Das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, nochmal, wir können nicht alle in Berlin im Safe Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Irgendwer muss halt auch was in die Hand nehmen.
Das stimmt, aber trotzdem kann jeder es hinbekommen, sein Leben sich so zu gestalten, dass er Spaß am Leben hat. Das darum ging es mir ja, weißt du, ich kann ja nicht immer sagen, diese fünf Tage, die ich arbeite, sind Schrott und dann habe ich zwei geile Tage in der Woche. Dann mache ich ja irgendwas falsch. Also
dann musst du dir, wie gesagt, kann ja auch Spaß haben. Das Geilste ist ja, wenn dieser Spruch, und ich finde, der gilt, wenn dir dein Job Spaß macht, dann ist es kein Job mehr.
Genau. Und es kann ja auch ein einfacher Job ist. Es kann ja auch ein einfacher Beruf sein, den du hast, der dir trotzdem Spaß macht. Ja. Weißt du? Also das kann ja auch sein. Ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Aber so sich bewusst machen, das ist, also ich muss doch meinen Lebensalltag, der Alltag muss mir doch Bock machen. Der muss ich mich doch wohlfühlen und der muss doch schön sein, ne?
Also meine Jobs machen mir alle Spaß. Ich gehe gerne zu meiner normalen Firma, weil mir Spaß macht, gute Kollegen, gutes Umfeld. Kommentiere also als Experte bei Darts sowieso, da brauche ich gar nicht drüber reden. Das ist mega geil, das feiere ich bis heute extrem ab. Der Podcast ist extrem cool, finde ich, macht mir Spaß. Und also ich bin völlig zufrieden. Also das bringt einen guten Ausgleich im Leben.
Ja, das strahlst du auch aus.
Ja,
und mit dieser Energie vom Robstar schicken wir euch in diese Woche und wir hören uns auf jeden Fall am Donnerstag auf The Zone mit Premier League Spieltag Nummer 8. Lasst es krachen, seid lieb zueinander. Game on!
Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.